Roland de Gauche ist ein Name, der uns allen geläufig sein sollte, aber vielen, vor allem auch Frauen, kaum geläufig ist. Roland de Gauche wird 1748 als uneheliches Kind geboren, wird verheiratet, verwitwet, mit Kind, zieht nach Paris und beginnt dann im Selbststudium sich Lesen und Schreiben beizubringen, wird zur Autorin von Theaterstücken, die in Salons verkehrt, wird Revolutionärin, Frauenrechtlerin, Schriftstellerin. Sie ist Verfasserin der Erklärung der Rechte der Frau von 1791 und wird 1793 auf dem Schafott hingerichtet. Die Begründung für diese Hinrichtung ist ebenso entlarvend wie das Schweigen vor allem der Politiker und Denker und Staatsleute, natürlich alles weiße Männer, die in keiner Weise auf das reagieren, was Olympe de Gouges tatsächlich, wofür sie steht. Das hier ist eine Auswahl ihrer Schriften, die bei Reclam erschienen sind. Olympe de Gouges, die Rechte der Frau und andere Texte mit einem wunderbaren, feinen Nachwort von Margarete Stokowski. Wenn eine Frau das Recht hat, aufs Schafott zu steigen, schreibt sie dann auch auf die Rednerbühne zu steigen. Das klingt heute fast wie eine feministische Provokation aus einem Frauenmagazin, die ironisch gemeint ist und nicht wirklich ernst gemeint ist. Dieser Satz ist oder war ernst gemeint. Und ich weiß nicht, wie Ihnen das gegangen ist beim Lesen. Ich habe gedacht, wenn Frauen heute so schreiben würden, gäbe es einen Aufstand.
Ja, also der Text ist natürlich in der Zeit geschrieben, in der Frankreich einfach von einer Blutigkeit zerrissen war, die wir uns heute kaum mehr vorstellen können. Und in der die Rhetorik von einer Brutalität war, die wir uns heute auch kaum mehr vorstellen können. Und man muss auch schon sehen, dass Olympe de Gouges darin extrem radikale Positionen hat. Wir vergessen ja heute gerne, dass die Aufklärung, wir denken, die Aufklärung ging natürlich um Menschenrechte, de facto ging es aber um Männerrechte, und zwar um die Rechte der besitzenden Männer und der Familienväter.
Und weiße Männer, noch nicht mal alle Männer.
Und auch weiße reiche, also wohlhabende Männer, also Bürger eigentlich, ja. Und Olympe de Gouges war einfach eine der ersten, für die völlig klar war, dass die Frauen die gleichen Rechte haben sollen, wie das, was das Französische ja im Mann, Menschen, im Homme so schön versteckt. Und ein Text ist ja auch ein Text kurz vor ihrem Tod, das ist ihre Testament. Das heißt, das sind ja natürlich ja gut Zeiten, die wir uns heute eigentlich nicht mehr richtig vorstellen können.
Die sie aber sehr hellsichtig analysiert, weil sie sagt ja zum Beispiel, dass das Volk erwachen wird, wenn es aus diesem Blutrausch rauskommt, in den es getrieben worden ist.
Unglaublich hellsichtig. Ich meine, das ist wirklich fantastisch, finde ich, wie die den Terror als Bürgerkrieg, wie sie für die Aufständischen in den Kolonien, also für die Schwarzen argumentiert, wie sie für die unehelichen Kinder argumentiert. Und ich finde, es gibt auch noch viele Probleme, die wir heute auch noch haben. Ich fand zum Beispiel, wie sie da diese Verteidigung der Alleinerziehenden, aber auch die Stärkung der familienstarken Kinder, wo die Kinder oft außerhalb der Ehe geboren werden. Wie sagt sie so schön? Dieser Epikureer von nebenan, der reiche Epikureer von nebenan, der die arme Familie, der die Kinderreichtum der armen Familie erhöht, der muss dafür auch bezahlen, wenn er der Vater ist. Ja, also ich fand, das sind auch Sachen, die uns heute auch noch, also alleinerziehende, uneheliche Kinder, das sind alles Sachen, die uns noch beschäftigen. Ja, und die sind ja in diesem Patriarchat auch noch gar nicht wirklich entwachsen.
Zumal dieser Text, der ist ja, Sie sagen hellsichtig, ja, er ist es, aber man muss auch sehen, der ist in einem Rausch geschrieben, der ist in ganz kurzer Zeit geschrieben, der ist in einer Zeit geschrieben, die atemlos war, weil sich die Ereignisse ständig revidiert haben, überholt haben, also was am Tag geschah, ist in der Nacht schon wieder Vergangenheit, und es ist tatsächlich ein Text, er sollte eine Waffe sein, und so ist er auch geschrieben. Die Sätze sind Waffen, also, die sie da schreibt.
Und das Besondere ist diese Furchtlosigkeit in alle Richtungen. Sie ist ja auch eine Schlüsselfigur, die sozusagen aus dem Ancien Regime noch stammt und eben in diese neue Zeit hineinragt. Vieles von dem, was sie vorgeschlagen hat, auch wie eine Luxussteuer oder Werkstätten für Arbeitslose, dass die Frauen in die Armee gehen, da war sie ihrer Zeit so wahnsinnig voraus. Und wenn wir heute das feiern, die Menschenrechte, die dort deklariert wurden, und tatsächlich ist eben, wie Sie sagten, nur ein Teil der Gesellschaft damit gemeint war. Das ist schon außergewöhnlich, das heute nochmal zu lesen.
Aber es ist doch verrückt, wenn man das heute liest, muss man sich doch im Grunde genommen sagen, die hat einfach nur, in Anführungsstrichen, dazu gehört viel Mut, ja, sie hat einfach nur gerade und analytisch zu Ende gedacht, was die Aufklärung angestoßen hat.
Nein.
Und die Männer um sie herum haben nur halb gedacht.
Das stimmt aber gar nicht. Die Aufklärung, das ist wirklich ein Missverständnis der Aufklärung. Alles, was die Aufklärung an Emanzipatorischem hatte, ist wirklich ein Erbe des Ancien Regime. Das Ancien Regime war eine viel liberalere, frauenfreundlichere Zeit als die Aufklärung, also vor allen Dingen als die Revolution. Die Revolution hat gesagt, die Frau ist Ehefrau und zwar treue, wobei im Ancien Regime keiner gedacht hätte. Sie ist Ehefrau und sie ist Mutter.
Nein, ich meine,
und das war eine unheimliche Verschärfung der weiblichen Zurichtung auf ihre bürgerliche Rolle. Und das war Rousseau. Und das war die Französische Revolution. Also das ist die Republik, die daraus entstanden ist. Insofern, und das finde ich auch so süß, wie sie das in einer Sache schreibt, ich war ja eigentlich nicht dafür geboren, für die Frauenrechte zu kämpfen, weil ihr Vater ist ja ein Adliger. Das schreibt sie ja. Ihr Vater ist ja im Ancien Regime aus der Hocharistokratie. Er sagt sie, ich war ja eigentlich gar nicht dafür geboren, dafür jetzt zu kämpfen.
Und er hat sie nie anerkannt.
Natürlich nicht.
Ist ein illegitimes Kind gewesen. Aber das ist ganz interessant, dieser Punkt, dieser Übergang vom 18. ins 19. Jahrhundert, dass das 19. Jahrhundert tatsächlich die Frau auf eine gewisse Weise wieder domestiziert hat. Ja, also im 18. Jahrhundert haben Frauen an den geistigen Debatten teilnehmen können, wie sie das später nicht mehr konnten. Aber sie war eben in alle Richtungen hin kompromisslos. Sie hat sich ja auch eingesetzt für den König. Sie war im Grunde für eine konstitutionelle Monarchie. Mhm. Sie hat Robespierre herausgefordert. Sie hat einen öffentlichen Aufruf gestartet, ganz Paris damit plakatiert, dass sie mit ihm zusammen an Eisenkugeln beschwert in die Szenen springen würde. Also sie hat es wirklich, sie hat diese Protagonisten dieser Zeit herausgefordert. Und darin liegt eben ihre große Furchtlosigkeit, dass sie wirklich eine politische Streiterin von Rang war. Und die Frage ist tatsächlich, warum wir uns gerade in der Französischen Revolution, in der Frauen ja eine Rolle spielen, beim Sturm auf die Bastille, beim Marsch nach Versailles, warum sie eigentlich fast vergessen wurde.
Ich habe fast das Gefühl, sie wurde vergessen, weil sie zu spitz und zu scharf ist. Und weil sie Männern, ich meine, so fängt der eine Text an, Mann, bist du fähig, gerecht zu sein? Ich meine, das ist eine Frage, die man doch heute im Parlament fraglos und ohne ein Problem stellen könnte. Und die klare Antwort darauf lautet nein. Solange ich diese Unterschiede im Gehalt, im Verhalten, in sexuellen Machtunterschieden habe, die es ja immer noch gibt, lautet die Antwort auf Ihre alte Frage nein.
Also, absolut.
Ich finde, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Also ich meine, ich bin ja jetzt sozusagen nicht an vorderster Front für Frauenrechte einzutreten, wobei ich das jederzeit durchaus gerne tue. Aber mich würde das eher wild machen. Ich würde eher sagen, es scheint auch so, dass in den letzten 200 Jahren relativ wenig passiert ist. Und im Moment haben wir ein solches Rollback weltweit, dass man eigentlich dieses Ding flächendeckend in allen Schulen verteilen sollte.
Unbedingt.
Schullektüre, auf
ganz
jeden Fall.
Ganz im Ernst. Ja. Außerdem ist es ein toller Text. Und man lernt, also abgesehen davon, dass er total wichtig ist, lernt man doch unheimlich viel über die Französische Revolution, was die Trois de l'Homme
waren. Das ist mir zu historisch. Was lerne ich über heute? Es ist ja alles nett mit der Französischen Revolution. Ja. Dass das blutig war, ja. Dass die Männer sich da ausgetobt haben, ja. Aber was lerne ich überhaupt?
Also jetzt müssen wir aber auch die Kirche mal im Dorf lassen. Also wir können nicht sagen, dass wir heute in einer vergleichbaren Situation sind wie vor 200 Jahren. Also
nee, das 19. Jahrhundert war viel schlimmer. Ich würde sagen, wir sind noch nicht wieder da, wo wir im 18. Jahrhundert waren. Wirklich?
Naja, also es gibt Wahlrecht für die Frauen, es gibt Meinungsrecht für die Frauen. Die Frauen können jedes Podest, jedes Rednerpult betreten, das sie dürfen. Und sie können auch vor Gericht gestellt werden. Also die Frau immer nur auf die Opferrolle
die
zu
Witwe
reduzieren,
auch.
Da würde ich doch Einspruch erheben.
Also das wird jetzt ein langes Thema. Ja. Ne? Wenn ich mir die Statistiken seit 20 Jahren über alleinerziehende Frauen in Deutschland ansehe und die Armutsgrenze. Wir haben inzwischen 1,4 Millionen Kinder, die unter der Armutsgrenze leben. Das ist fast ausnahmslos in über zwei Drittel der Fälle mit alleinerziehenden Müttern. Also
nein, aber das ist wieder ein anderes Thema. Das hat nichts mit Feminismus zu tun.
Ne? Nee, aber darüber schreibt sie doch.
Ja, explizit. Aber das ist da muss was getan werden, das ist völlig klar.
Ja, ja.
Aber das hat erstmal nichts mit dieser Art von Frauenrechten zu tun, über die wir hier reden. Das ist
doch.
Familienförderung.
Aber darüber redet sie doch. Das, deswegen habe ich ja gerade dieses lustige Beispiel.
Das habe ich in meiner Wohngemeinschaft in den 60er Jahren, 70er Jahren auch anders gelernt. Es ist durchaus was damit zu tun.
Aber sie macht schon auch einen Unterschied, wenn sie zum Beispiel davon schreibt, sie möchte Frauenhäuser einrichten, aber nur für die Frauen, die schon quasi gefallen sind aus einer Situation, in der sie wohlhabend waren und dann mit ihren Kindern irgendwo unterkommen müssen. Aber die Frauen, die gewissermaßen schon an der Armutsgrenze sind, die schon arm sind, die will sie dort auch nicht haben.
Ich glaub,
also die Solidarität geht nicht so weit, dass sie sagt, für alle Frauen, sondern für die Frauen, die ja so wie sie aus so einer gewissen Schicht
kommen. Margarete Stokowski in ihrem Nachwort erklärt, und das finde ich eine Begründung, die könnte sogar heutig sein, ich will die Partei nicht nennen, aber die könnte heutig sein, weil ihre Begründung ist, wenn ich das für alle öffne, dann machen die Frauen gar nichts mehr. Also dann kriegen die sozusagen gleich Hartz IV. Das ist ihre Begründung. Da kann man jetzt lange drüber streiten.
Da kann man drüber streiten.
Will ich gar nicht machen, aber es ist zumindest eine sehr pragmatische Begründung. Die kann man teilen oder nicht.
Ja, sie sagt aber auch, dass Olympe de Gouges aus einer bestimmten Schicht gekommen ist und sich dann quasi hochgearbeitet hat, auch intellektuell durch Bildung hochgearbeitet hat und dass sie dieses Hocharbeiten auch hart gemacht hat. Also hart auch gegenüber anderen Frauen, die das nicht so für sich sehen.
Ich sehe es vielleicht etwas zu wohlwollend, aber ich sehe es anders. Sie hat sich hochgearbeitet und statt sozusagen als Galeriebesitzerin Gemälde zu verkaufen, um mal eine Analogie zu heute, heute herzustellen, sagt sie, ich kämpfe an vorderster Front.
Ich finde das auch. Olympe de Gouges war einfach die Heldin meines Studiums. Ich finde, die hat wunderbare Texte geschrieben. Ich finde, die ist sehr gerecht in ihren Formen. Ich finde, sie ist sehr weitsichtig, gerade was patriarchale Familienpolitik angeht. Und das gab ganz wenig Leute, Condorcet noch, die überhaupt diese Art von Forderung aufgestellt hatten, in einer Zeit, das muss man bedenken, die eben nicht ein Aufbruch, sondern ein Rollback war. Ein Rollback für die Frauenrechte. Das darf man überhaupt nicht, das muss man in einer Härte sagen, die wir heute nämlich oft übersehen. Die Revolution war ein radikaler, also mit Rousseau kam ein radikales Zurückdrängen. Domestizierung, haben Sie gesagt. Eine radikale Domestizierung der Frauen im Haus. Eine radikale Reduzierung der Frau auf die Frau der Ehefrau und Mutter. Und wie hat Rousseau gesagt, Staaten, in denen man nichts von Frauen sieht und nichts von Frauen hört, sind die glücklichsten Staaten. Und insofern war das eine Bedingung der Möglichkeit der Republik, dass Frauen aus ihnen exkludiert sind. Und das war in einer Härte, ist das durchgesetzt worden, die heute tatsächlich nicht mehr aktuell ist, aber die im 19. Jahrhundert voll durchgeschlagen hat.
Da gebe ich ja, natürlich kann man, haben Sie völlig recht, natürlich kann ich das nicht eins zu eins übertragen. Das wär wirklich absurd, weil da hat sich schon ein bisschen was getan. Aber wenn ich so einen Satz lese von ihr, wie zum Beispiel, wer hat dir die souveräne Herrschaft verliehen, mein Geschlecht zu unterdrücken, denke ich natürlich an die MeToo-Debatte und an so einen Typen wie Strauss-Kahn. Auf den trifft das eins zu eins zu. Die Frage kann man ihm und vielen anderen stellen. Und da, an der Stelle, hat sich wenig getan.
Ich wollte vor allem darauf hinwirken, worüber wir ja schon hier diskutiert haben, von Svenja Flaßpüller, die ja darauf den Finger gelegt hat und gesagt hat, die Frauen dürfen nicht, indem sie sich jetzt zum Opfer erklären, nochmal in dieselbe Falle laufen. Und das würde ich auch sagen. Also,
tut sie das Frauen denn? Nie.
Heute. Tut sie das denn? Sie nee. Tut das nicht, nein, aber einen einfachen Transfer dieser Texte auf die heutige Zeit, das finde ich, das geht nicht so einfach. Da müssen wir wirklich jetzt ins
aber
Detail
den
gehen.
Impetus feministische Aufklärung darf man mitnehmen,
ja, aber,
oder?
Ja, natürlich. Wir können nur nicht sagen, wir sind in einer Situation, die genauso ist vor 200 Jahren. Das würde ich.
Nee, aber total lustig ist
nicht mehr geschrieben.
Ja, auch das wegen Exaltiertheit. Das fand ich so lustig. Ich finde die Argumente so heiß. Die könnten heute schon noch kommen. Wegen Exaltiertheit. Ja.
Soll ich die Begründung fürs Schafott mal vorlesen?
Sie wurde natürlich zu einer hysterischen Frau erklärt.
Genau.
Ja,
und also damit das wäre schön scharf. Ja, das könnte heute schon auch noch passieren. Kurtisane und hysterisch.
Genau.
Ne? Also ist irgendwie.
Also die Begründung, warum sie auf dem Schafott landet, lautet so: Olympe de Gouges, die mit ihrer exaltierten Vorstellungskraft geboren war, hielt ihr Delirium für eine Inspiration der Natur, also Naturrecht. Mhm. Ein Staatsmann Mann wollte sie sein. Und das Gesetz hat die Verschwörerin dafür bestraft, dass sie die Tugenden besaß, die ihrem Geschlecht geziemen. Dass sie die Tugenden vergaß, falscher Versprecher, die ihrem Geschlecht geziemen. Also das ist schon eine heftige, heftige Begründung. Also eigentlich Chauvinismus und Reinkultur, oder? Ja. Mindestens mal.
Ja, und deshalb war der Satz auch todernst gemeint. Frauen, die aufs Rednerpult gehen, also aufs Schafott gehen, können auch aufs Rednerpult gehen.
Todernst. Wenn man ihn heute liest, denkt man, es könnte Oscar Wilde gewesen sein, aber der war es nicht. Nee. Hm. Es war sehr ernst. Also, sollen wir das den Schulklassen empfehlen?
Ja, unbedingt.
Also an alle Schulklassen,
nicht nur
an alle
Schulklassen,
Schulen. Die Rechte der Frau und andere Texte erschienen bei Reklam.